Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt und auch schon mal gehört hat von den Diakonissen, bei denen beim Mittagsbuffet ganz viel Essen übrig blieb. Und haben sie überlegt, gegenüber wird ja Neubau hochgezogen. Wir geben den Männern da drüben, die haben das nötig. Eine Diakonisse nimmt sich den Korb mit dem Essen, geht rüber und dann will sie doch wissen, ob so ein Fünkchen Frömmigkeit noch bei den Bauarbeitern da ist. Und sie geht rüber und sagt, ich bringe was zum Essen, aber ich habe da noch eine Frage. Kennst du Pontius Pilatus? Der Bauarbeiter grübelt und ruft dann nach oben, kennt ihr Pontius Pilatus? Und von oben kommt es runter, nein, aber was willst du denn von dem? Ich will gar nichts, aber seine Alte ist hier mit dem Essen. Vermutlich hätte es die gleiche Reaktion gegeben, wenn sie nicht nach Pontius Pilatus, sondern wenn sie nach Gideon gefragt hätte. Und dabei gehört doch Gideon für mich zumindest zu den TTAT, zu den tollen Typen im Alten Testament. Tolle Typen deshalb nicht, weil sie toll sind im Sinne von super, also so makellose Helden oder sowas, sondern für mich tolle Typen, weil es Menschen sind, die uns oft ähnlich sind. Und aus deren Geschichte mit Gott wir viel ablesen können für unsere Geschichte mit Gott. Am letzten Sonntag haben wir bereits von Gideon gehört, ein Mann, ein Angsthase, voller Ängste. Ein Mann resigniert und frustriert, mit einem heftigen Minderwertigkeitsgefühl. Und trotzdem hat Gott ihn berufen zum Richter, das heißt zum Retter, der das Volk Israel befreien sollte von den Horden der schnellen Kamelreiter Midians, die regelmäßig in Israel einfielen und die Ernte raubten. Und wir haben gesehen bei Gideon, Gott beruft keine Helden, sondern Gott beruft Normalos wie dich und mich. Gott beruft nicht Befähigte, sondern Gott befähigt Berufene. Und wer den ersten Teil dieser Predigt-Trilogie über Gideon verpasst hat, kann es auf unserer Homepage nachhören. Gideon wurde dann nicht durch seine Berufung zum furchtlosen Held. Das wurde er nie, wie wir noch sehen werden. Zum Beispiel die erste Aktion im Auftrag Gottes, die er tun sollte, nämlich diese Götzenstatue im Hof seines Vaters zu Kleinholz zu zerhacken, das hat er nachts durchgeführt, aus Angst vor den Leuten. Aber oh Wunder, diese Aktion brachte Gideon nicht nur Feinde, sondern vor allem Freunde, die bereit waren, mit ihm gegen die Kamelräuber zu kämpfen. Mit dem Predigttext heute nähern wir uns dem großen Showdown, dem Kampf mit den Midianitern. Und außerdem kommt in diesem Text eine eigentümliche Sache vor. Es gibt so in manchen christlichen Kreisen eine Redensart, die sagt, ein Vlies auslegen. Wer schon mal bei einer Schafschur dabei war, der weiß, was ein Vlies ist. Das ist diese Wolle am Stück, diese frisch geschorene. Die Scherer sind ja unglaublich geschickt und die können so die Wolle in einem Stück darunter scheren und dann hat man so ein Wollvlies. Und das spielt eine wichtige Rolle in unserem Text. Ich lese Richter 6, die Verse 33 bis 40. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Beduinen des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus und er stieß in das Schofarhorn und die Abiresiter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Sebulun und Naphtalin, die zogen ihnen auch entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so. Denn als er am Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und der Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Ich hoffe, dass einige von Ihnen, von euch, die das Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Pless kennen, wer es nicht kennt, sollte es unbedingt lesen, kann ich nur empfehlen. Und es ist vor circa 25 Jahren erschienen. Der kleine Hinweis sei gegeben, das war eine Zeit, wo man Filme noch nicht auf DVD kaufen konnte, sondern auf Fernsehen oder Kino angewiesen war. Ich lese aus dem Tagebuch. Sonntag, 15. Dezember. Ich trug mich auf Edwins Liste für Weihnachtslieder singen am nächsten Sonntag ein. Montag, 16. Dezember. Mein Sohn Gerald sagt, nächsten Samstag kommt James Bond im Fernsehen. Schade, dass sich das mit dem Singen überkreuzt. Aber der Dienst des Herrn hat natürlich Vorrang. Dienstag, 17. Dezember. Habe letzte Nacht geträumt, ich bin James Bond. Mittwoch, 18. Dezember. Ist Weihnachtsliedersingen schriftgemäß? Rief Doreen Cooks Mann Richard an, der die Auffassung vertritt, Weihnachtsbäume sind heidnisch. Fehlanzeige, anscheinend ist das Singen in Ordnung. Donnerstag, 19. Dezember. Könnte es sein, dass Gott mir sagen will, ich soll James Bond sehen? Schlug die Bibel aufs Gratewohl auf und legte meinen Finger irgendwo auf die Seite. Da stand, und die Hunde leckten das Blut. Ging zu Bett. Manchmal verstehe ich Gott nicht. Freitag, 20. Dezember. Legte ein Vlies aus. Wenn pünktlich um 9.04 Uhr ein Gnom in einer japanischen Admiralsuniform an meiner Haustür erscheint, dann weiß ich, dass Gott möchte, dass ich Weihnachtslieder singe. 9.05 Uhr. Ein Wunder. Keiner hat geklingelt. Damit ist der Fall erledigt. Ist er noch nicht, aber nachlesen kann ja jeder selbst. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin sicher, die Geschichte mit dem Vlies und Gideon, die ist uns in der Bibel nicht überliefert, um uns ein Beispiel zu geben, wie wir den Gottes Willen erfragen können. Und darum ging es bei Gideon ja auch nicht. Der Wille Gottes, der war klar. Der Auftrag, den Gideon hatte, war klar. Die Midianiter und die anderen Kamelräuber aus Israel zu vertreiben. Und dann bleiben trotzdem noch zwei Fragen. Die erste, warum macht Gideon das? Warum legt er ein Vlies aus? Warum macht er die Probe? Und die zweite Frage, warum lässt sich Gott überhaupt auf so einen Kuhhandel, besser Schafwollhandel, ein? Das erste, warum macht Gideon das? Wir haben gelesen, dass er gesagt hat zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Gideon macht das nicht, um zu erfahren, was er tun soll. Gideon legt das Vlies nicht auf als Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, wie Adrian Pless. Nach diesem Motto, passiert das, dann soll ich jenes tun, und passiert etwas anderes, dann soll ich etwas anderes tun. Nein, darum geht es nicht. Denn was Gideon tun sollte, war klar. Aber Gideon wollte sich vergewissern, dass Gott hält, was er verspricht. Gideon wollte Gewissheit, Heilsgewissheit, Glaubensgewissheit. Und ich denke, das können wir gut verstehen. Oder ist hier heute Morgen irgendjemand, der völlig ohne Glaubenszweifel ist? Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi bis heute besteht doch nicht aus Leuten mit einem erhöhten Level an religiösen Gefühlen, die erhaben sind über Zweifel und Ängste. Wie oft sind da die Zweifel? Kann Gottes Vergebung wirklich mir gelten? Bin ich wirklich Gottes geliebtes Kind? Ich kenne mich doch viel zu gut. Werde ich in den Himmel kommen? Werde ich dabei sein an dem großen Tisch beim herrlichen Festmahl im Reich Gottes? Ich denke, einige kennen auch die Angst, umsonst geglaubt zu haben. Angst, es sei alles vergeblich gewesen, was man geglaubt habe oder im Glauben getan hat. Oder die Angst, nicht genug zu glauben. Wir sind nicht anders als Gideon. Wir haben auch Ängste. Wir machen uns Sorgen. Wir haben Zweifel. Gideon wollte sicher sein, dass Gott wirklich auf seiner Seite ist. Beziehungsweise er, Gideon, auf Gottes Seite. Gideon wollte Gewissheit, dass Gottes Zusage ihm persönlich gilt. Und das wollen wir doch auch. Oder? Wer sich erinnert, das ist ja bereits die zweite Zeichenforderung Gideons. Bereits bei einer Berufung gab es ja ein Zeichen, da wurde das Fleisch auf dem heißen Stein gebraten. Jetzt geht er, finde ich, ziemlich weit. Ich muss sagen, der Gideon traut sich was. Der bittet Gott zweimal um ein Zeichen, legt dieses Vlies zweimal aus. Einmal soll das Vlies nass sein, der Boden trocken, und dann soll das Vlies trocken sein und der Boden nass. Und Gott hat Geduld mit Gideon. Darüber kann ich nur staunen. Diese Geduld Gottes. Und das macht mich getrost. Gott hat auch mit mir, Gott hat auch mit uns Geduld. Und die zweite Frage, warum lässt sich Gott auf diesen komischen Schafwollhandel mit Gideon ein? 1200 Jahre später kamen Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus und baten ihn um ein Zeichen, dass er Gottes Sohn sei. Und wir lesen in Matthäus 12, dass Jesus ihnen zur Antwort gibt, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Jesus lehnt die Zeichenforderung der Pharisäer rigoros ab. Weil es den Pharisäern nämlich nicht um Glaubensgewissheit ging, sondern sie wollten Jesus provozieren. Sie wollten ihn auf die Probe stellen. Die Bitte der Pharisäer kam nicht von innen heraus, sondern sie wollten sich so wie objektive Beobachter dahinstellen und von außen beurteilen, ob denn und nicht er Gottes Sohn sei. Und darauf hat sich Jesus nicht eingelassen. Im Gegenteil, und der Verweis auf die Jona-Geschichte sagt er, dass es nur ein Zeichen geben wird. Und das ist das Zeichen seines Todes und seiner Auferstehung. Wieder ganz anders reagiert Jesus nach der Auferstehung bei dem sogenannten ungläubigen Thomas, dem Jünger, der nicht dabei war, als Jesus den anderen nach der Auferstehung erschienen ist und dann gesagt hat, ich kann das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, bevor ich nicht die Nägel male, in seinen Händen und Füßen gesehen und angefasst habe. Und als Jesus dann wieder erscheint, dann sagt er, Thomas, komm her, sieh, fühl. Thomas sagt nur noch, mein Herr und mein Gott. Da hat Jesus das Zeichen nicht abgelehnt, weil Thomas eben jemand voller Zweifel war, der suchte auch nach Glaubensgewissheit. Und deshalb bietet ihm Jesus das an. Und wir merken, liebe Schwestern und Brüder, wie wichtig es Gott ist, dass die Menschen, die ihm nachfolgen, die Menschen, die er berufen hat, dass sie Heilsgewissheit haben. Und deswegen ist er auch auf diese komische Geschichte mit dem Vliesauslegen eingegangen. Gott will seine Leute nicht im Ungewissen lassen. Gott kennt uns Menschen. Er kennt unsere wackelige Gefühlswelt. Er kennt unseren Glauben und Unglauben, wie das hin und her schwankt. Und Gott weiß, dass wir Vergewisserung brauchen. Ja, Gott weiß, dass wir Zeichen brauchen, an denen wir unseren Glauben festmachen können. Aber niemand von uns heute muss noch ein Vlies auslegen. Seit Gott in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, seit Kreuzestod und Auferstehung, kann das Vlies in der Spinnstube bleiben und zu Wolle verarbeitet werden. Wir brauchen es nicht mehr. Denn wir haben 2 Zeichen, die von Jesus selbst in Kraft gesetzt worden sind. 2 ganz deutlich spürbare, fühlbare Zeichen, dass Gottes Zuwendung, seine Liebe, seine Vergebung, seine Kraft uns persönlich gilt. 2 Zeichen, dass wir auf seine Seite gehören, dass wir seine geliebten Kinder sind, denen die Verheißung gilt. Und diese Zeichen, die kann niemand wegdiskutieren oder wegargumentieren. 1 haben wir gerade gesehen und Sherina hat es gefühlt, die Taufe mit Wasser. Und das andere schmecken und fühlen wir gleich, das Abendmahl. Und letztlich sind beide Taufe und Abendmahl Ausdruck des Zeichen des Jona, wie Jesus das genannt hat. Jona, der Prophet, war 3 Tage im Bauch des Fisches und wurde dann zurück ins Leben befördert. Jesus war nach seinem Tod am Kreuz 3 Tage begraben und ist dann auferstanden. Da wo heute noch Menschen ganz getauft werden, so wie früher als Erwachsene ganz unter Wasser, da macht das deutlich oder deutlicher als unsere Taufe, worum es bei der Taufe geht. nämlich um die Verbindung mit Jesus Christus. Unter Wasser sterben wie Christus, aus dem Wasser heraus auferstehen mit Christus. Und das heißt, wer getauft ist, gehört zu Jesus Christus. Wer getauft ist, gehört auf die Seite Gottes. Leider verachten viele dieses Gottesgeschenk der Taufe, lassen es ungenutzt liegen, wenden sich von Gott ab, lösen sich von ihm. Für Martin Luther zum Beispiel war das unglaublich wichtig. Auch er war so ein Gideon, ein Mann voller Ängste und Sorgen und Zweifel. Und die Legende sagt, er hatte sich sogar mit Kreide auf den Tisch geschrieben, um sich daran zu erinnern. Ich bin getauft. Die Taufe ist das Zeichen, zu Gottes geliebten Kindern zu gehören. Und liebe Schwestern und Brüder, wer Glaubenszweifel hat, der kann sich an seiner Taufe festmachen. Und wer will, darf auch unter dem Taufdatum seinen Namen in unser Taufbuch einschreiben und sich jedes Mal, wenn er oder sie da vorbeikommt, daran zu erinnern. Ich bin getauft. Gott steht zu mir. Das zweite Zeichen ist das Abendmahl. Brot und Kelch erinnern uns an den stellvertretenden Tod Jesu für uns. Brot und Kelch wollen und können uns das Heil gewiss machen. Beim Abendmahl können wir hören, sehen, fühlen und schmecken, dass wir Versöhnte sind, dass wir Leute sind, die mit Gott Gemeinschaft haben, Gemeinschaft, die uns niemand streitig machen kann, außer wir selbst lösen uns daraus. Ich musste als Konfirmand den Heidelberger Katechismus lernen und ich bin auch dankbar dafür. Zum Beispiel die Frage 75 hat für mich eine hohe Bedeutung. Ich zitiere sie jetzt nicht wörtlich, gebe sie mal mit meinen Worten wieder. Da wird gefragt, wie wirst du im Abendmahl erinnert und gewiss gemacht, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du Anteil hast an seinen Heilsgaben? Und die Antwort, in der Antwort heißt es dann, so gewiss, wie ich sehe, dass das Brot gebrochen wird. Und so gewiss, wie ich sehe, dass mir der Kelch gereicht wird. Genauso gewiss ist Jesus auch für mich gestorben und habe ich Anteil an der Vergebung. Und so gewiss ich das Brot und den Kelch in die Hand nehme, und das fühle ich doch. Und so gewiss, wie ich das schmecke, kaue und schlucke und Brot und Wein oder Saft in mich hineinkommen, genauso gewiss kommt Jesus jetzt in mein Leben. Ich bin so verbunden mit ihm, wie Brot und Saft mit meinem Körper sich verbinden. Und ich muss euch sagen, ich finde das toll. Das Gotteszeichen so sinnhaft, so sichtbar, so fühlbar, so spürbar sind. Wie großartig geht Gott mit uns um, wie großartig ist seine Geduld. Diese Zeichen sind so gewiss und so eindeutig, da kennen selbst mein eigenes Minderwertigkeitsgefühl nicht gegen an. Geschweige denn meine inneren Zweifel oder vielleicht die Zweifel und Worte von anderen. Taufe und Abendmahl, das sind Hilfen für alle, die Heilsgewissheit brauchen. Und ich muss sagen, ich persönlich bin dankbar, als kleines Kind getauft worden zu sein, weil es eben nicht von mir und meinem Glauben abhängt, ob Gott mich als seinen Sohn annimmt. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir hier jeden Sonntagabend mal feiern, wo dieses einmalige Zeichen der Taufe immer wieder bestätigt wird durch Brot und Kelch, wo ich sozusagen mir Glaubensgewissheit für die nächste Woche holen kann. Taufe und Abendmahl machen deutlich, Gott lässt sich total auf uns ein. So wie damals auf Gideon und sein komisches Vlies. Ich kann immer wieder nur staunen über Gott. Wie viel liegt ihm doch an uns? Wie viel liegt ihm daran, dass wir das endlich begreifen? Er will uns auf seine Seite ziehen. Er steht zu seinen Zusagen. Und ganz nebenbei, ich bin froh, kein Vlies mehr auslegen zu müssen. Erstens habe ich keine Tenne, wo ich das hinlegen könnte. Ich habe auch kein Vlies. Und ich fände das fürchterlich anstrengend, morgens erstmal überlegen zu müssen, was ist denn heute dran? Vliesnass oder bodennass? Ich halte mich dann lieber an die Zeichen, die unzweifelhaft sind. Meine Taufe vor 54 Jahren und 8 Monaten und dann immer wieder neu Brot und Kelch beim Abendmahl. Das reicht mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. zum nächsten Lied können wir auch.